Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Auf gepackten Koffern saßen sie in der Dunkelheit. Still war es im Haus. Sie flüsterten. Die Nachbarn schliefen, aber sie wollten weg. Mitten in der Nacht, komplett angezogen, Taschen und Koffer dabei. Sie spähten aus der Haustür. Noch war alles ruhig. Als der Mond aufging und Mitternacht vorbei war, gingen sie los, so leise wie möglich. Für die Kinder war es ein Abenteuer, für die Eltern eine Flucht ins Ungewisse. Noch einmal blickten sie zurück auf ihr Haus. Sie sahen das getrocknete Blut an den Türpfosten. Draußen vor der Stadt trafen sie sich mit den anderen. Sie gingen so schnell, wie die Kinder mitkamen. Als es dämmerte, verließen sie die Straße und suchten Schutz im Schatten der Sträucher, weit genug weg von der Straße, um nicht gehört oder gesehen zu werden. Einige gingen los, um Wasser zu suchen. So gingen sie einige Tage, und dann trafen sie die anderen kleinen Gruppen. Ihr Anführer hieß Mose, er führte sie des Nachts über die Grenze. Jetzt waren sie frei in der Wüste, jenseits der Zivilisation. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Auf dem Sinai halfen ihnen die Einheimischen, die wussten, welche Wurzeln nahrhaft waren und wo es Wasser gab. Sie waren frei, auch frei zu sterben, weil es niemanden gekümmert hätte. Frei, weil keine Zucht und kein Zwang sie zur Arbeit trieb. Sie gehörten niemandem mehr, keinem Sklavenhalter, nur sich selbst. Sie wussten, das war ein Wunder vor ihren Augen. Sie hatten es geschafft, über die Grenze zu kommen. Die ägyptischen Späher hatten sie nicht gesehen. Die Grenzkontrollen hatten sie nicht aufgegriffen. Vielleicht lag es daran, dass sie heraus wollten und nicht hinein, wie viele andere. Die meinten, ein besseres Leben zu finden, am Nil, statt in der Wüste zu sein. Niemand kam hinter ihnen her, niemand verfolgte sie, niemand drückte sie mehr nieder. So dankten sie Gott, dass sie der Macht des ägyptischen Pharaos entkommen waren, dass ihr Gott stärker war als er. Denn wie konnte es anders sein, dass ihr Gott den Pharao getäuscht hatte, dass er sie nicht gefunden hatte? Und Mose sagte zu ihnen, ihr seid frei. Ihr seid das Volk unseres Gottes, ihr seid besonders. Ihr seid ausgesondert, ihr seid heilig, bewahrt die Freiheit und dankt Gott. Und so feierten sie jedes Jahr den Gedenktag der Freiheit. Sie erinnerten sich an die Sklaverei mit bitteren Kräutern. Ein Hähnchenknochen auf dem Tisch erinnerte als an das Lamm, das sie geschlachtet hatten, um die Türpfosten mit Blut einzustreichen, damit der Todesengel vorübergeht. Jedes Jahr feierten sie neu, dass sie Befreite waren. Gott, ein Gott, der uns frei macht. Gott gab uns die Kraft zum Widerstand. Dietrich Bonhoeffer schrieb, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Soweit Bonhoeffer. Billige Gnade, damit meint er das, was Heinrich Heine auf dem Sterbebett sagte, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Beruf. Billig, daran ist der Automatismus, die billige Gnade ist folgenlos. Gott vergibt sowieso. Ich kann machen, was ich will, Schwamm drüber, macht ja nichts. Aber wer so über die Gnade denkt, denkt falsch. Wenn es so wäre, ließe sich ja alles rechtfertigen. Deshalb sagt Bonhoeffer, wer so denkt, Gott vergibt sowieso, dann ist das die Rechtfertigung der Sünde. Ich lese nochmal ein Stück von Bonhoeffer. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Luther hatte gelehrt, dass der Mensch auch in seinen frömmsten Wegen und Werken vor Gott nicht bestehen kann, weil er im Grunde immer sich selbst sucht. Er hatte in dieser Not die Gnade der freien und bedingungslosen Vergebung aller Sünden im Glauben ergriffen. Luther wusste dabei, dass ihm diese Gnade ein Leben gekostet hatte und noch täglich kostete, denn er war ja durch die Gnade nicht dispensiert von der Nachfolge, sondern erst recht in sie hineingestoßen. Wenn Luther von der Gnade sprach, so meinte er sein eigenes Leben immer mit, das durch die Gnade erst in den vollen Gehorsam Jesu Christi gestellt worden war. Er konnte nicht anders, als von der Gnade reden als ebenso. Dass die Gnade allein es tut, hatte Luther gesagt, und wörtlich, so wiederholten es seine Schüler. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie sehr bald das ausließen und nicht mitdachten und sagten, was Luther immer selbstverständlich mitgedacht hatte, nämlich die Nachfolge. Ja, was er nicht mehr zu sagen brauchte, weil er ja immer selbst als einer redete, den die Gnade in die schwerste Nachfolge Christi geführt hatte. Die Lehre der Schüler war also unanfechtbar von der Lehre Luthers her, und doch wurde diese Lehre das Ende und die Vernichtung der Reformation als der Offenbarung der teuren Gnade Gottes. Aus der Rechtfertigung des Sünders in der Welt wurde die Rechtfertigung der Sünde und der Welt. Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade ohne Nachfolge. Überall Luthers Worte und doch aus der Wahrheit in Selbstbetrug verkehrt. Aber wissen wir auch, dass diese billige Gnade im höchsten Maße unbarmherzig gegen uns gewesen ist? Ist der Preis, den wir heute mit dem Zusammenbruch der organisierten Kirchen zu zahlen haben, etwas anderes als eine notwendige Folge der zu billig erworbenen Gnade? Soweit Bonhoeffer. Gnade ohne Glauben gibt es nicht. Glauben ohne Nachfolge Christi gibt es auch nicht. Jesus Christus folgen wir oder wir sind verloren. Bonhoeffer verwendet ein Wort, in dem Text ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass kaum noch genutzt wird. Gehorsam. Bei aller berechtigter Kritik am Kadavergehorsam ist nicht auch mit dem Begriff Gehorsam, das wir ihn heute kaum noch verwenden, etwas verloren gegangen, was wichtig ist zu bewahren? Gehorsam gegenüber Gott, ernsthafte Nachfolge geht nur so. Dieser Gehorsam führte Bonhoeffer in den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Er hat sich am Attentat gegen Hitler beteiligt. Später ist er dafür hingerichtet worden. Der Predigttext für heute steht im ersten Brief des Petrus. Dort heißt es: Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig sein. Heilig werden, so heilig wie der ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor der Erschaffung der Welt bestimmt, aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Dieser Brief, wo ich gerade den Anfang vorgelesen habe, erreicht eine kleine Gruppe von Christen, die in der Minderheit in der Fremde leben, in der Verfolgung. In ihrer Stadt gibt es nur wenige Christen und Christinnen. Sie werden verdächtigt, das Unheil anzuziehen. Ihre Gottesdienste halten sie in ihren Häusern, weil sie kein Aufsehen erregen wollen. Sie lasen den Brief, den wir gerade gehört haben, sich vor. Heilige werden sie darin genannt, aber sie fühlten sich eher wie Aussätzige. Sie folgten dem auferstandenen Gekreuzigten. Das war schon eine Unmöglichkeit an sich. Der Verbrecher am Kreuz hingerichtet als Heiland der Welt. Das war zu paradox für ihre Umwelt, für die anderen Menschen in der Stadt. Aber für die Gemeinde in der Fremde, die hier in diesem Brief von der Gnade lasen, die ihm zuteil geworden ist, war dieser auferstandene Gekreuzigte eine Gotteskraft. Sie fühlten sich durch ihn frei von all dem, was man sonst so tut in der Gesellschaft. Bei ihm zählte nicht, wer jemand war, sondern nur, was er tat. Ihr Glaube zeigte sich im Beten, im Tun des Gerechten und im Warten auf Gott. Wie sollten sie nur ihren Glauben erklären, den anderen Menschen, wenn die fragten? So fingen sie an, bei Ägypten, bei der Befreiung, damals, frei aus der Sklaverei. Das Blut des Lammes hatte den Todesengel abgehalten. Das Blut von Christus hatte den Tod besiegt. Er war auferstanden. Sie folgten ihm. Sie glaubten ihm. Sie hofften auf ihn. Auch sie würden durch Gottes Gnade auferstehen. Sie waren sicher. Das war damals, als der Brief geschrieben wurde. Eine Kollegin von mir, Katrin Ochsen, schreibt: Am Freitag ist Alexei Nawalny beerdigt worden. Es gibt Daten, die man nicht vergisst. Sein Todestag, der 16. Februar 2024, ist für mich eines davon. Ich will mich nicht dauernd bestätigen lassen in meiner Meinung, dass der derzeitigen russischen Regierung wirklich alles an Unmenschlichkeit zuzutrauen ist. Was mich außerdem wütend macht, die vielen mitleidlosen Kommentare zum Tod von Alexei Nawalny. Die meisten bequem vom Schreibtisch aus. Da wurde gesagt, dass Nawalny ja schließlich in der Vergangenheit auch extrem nationalistische Positionen vertreten habe. Und man auch nicht wissen könne, was passiert wäre, wenn er tatsächlich Regierungsverantwortung übernommen hätte. Ich frage mich, woher dieser Reflex kommt. Für manche Menschen scheint es unerträglich zu sein, dass es so etwas wie Mut und Widerstand wirklich gibt. Nicht nur in der Geschichte, sondern in der Gegenwart. Fest steht, Alexei Nawalny ist ein Opfer politischer Gewalt geworden. Er hat mit seinem Leben für seine Überzeugungen bezahlt. Seine Frau hat ihren Mann, seine Kinder haben ihren Vater verloren. und die Opposition in Russland einen Menschen, der sie inspiriert hat. Die meisten Menschen, die Widerstand geleistet haben, sind und waren keine Heiligen, sondern Menschen mit Fehlern und Schwächen. Und was ihnen auch gefehlt haben mag, Mut und Klarheit waren es jedenfalls nicht. Ich jedenfalls suche nach Orientierung, nach Klarheit und Mut für mein Leben in dieser Welt. Und ich finde das alles bei den Opfern politischer Gewalt. Auch Jesus Christus gehört für mich dazu. Alexei Nawalny hat ihn in seiner letzten Rede vor Gericht zitiert. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Soweit die Pastorin der Berliner Gedächtniskirche. Das Gerechte tun, auch wenn es widerstehen heißt. Die versklavten Menschen in Ägypten entkamen der Sklaverei durch Gott. Das ist das Urereignis. Das Urereignis, was am Anfang von Judentum und Christentum steht. Gott ist bei den Schwachen, den Witwen und Waisen, den Unterdrückten. Das war bei Mose so und das ist auch heute noch so. Wer als Christ in einer fremden Stadt als Minderheit überleben will, der muss wissen, was er glaubt. Das ist heute so und das war in der Gemeinde des Petrus so. Wir als lutherische Gemeinde hier in Detmold sollten wissen, dass es eben nicht Gottes Beruf ist zu vergeben, weil dann Vergebung bedeuten würde, es kommt nicht darauf an, was du tust. Glaube an Gott heißt für mich, Jesus Christus nachzufolgen. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift offenbart ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Sein Wort hat Gewicht bis heute und wirkt fort, auch in der Russischen Föderation. Und wie ist das mit uns? Folgen wir Christus nach, auch wenn es uns etwas kostet? Wenn wir merken, so wie wir bisher gelebt haben, geht es nicht mehr weiter? Wenn ich ihm ernsthaft nachfolge, muss ich Konsequenzen für mein Leben ziehen? Bete, dass Jesus Christus dir den Weg zeigt für uns als Gemeinde und für dich als Person, wenn wir ihm folgen. Tue das Gerechte. Setzen wir uns ein gegen Ungerechtigkeit und Gewalt. Und wir sind gewiss, dass am Ende nicht die Macht und die Gewalt siegt, sondern Jesus Christus und die, die um der Gerechtigkeit verfolgt werden, denen wird das Himmelreich gehören. Wartet auf Gott, denn sein Reich kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.